Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
亲爱的中国读者很荣幸我的书能在中国出版。十多年前我曾到中国留学，那时除了学习中文，我还深入了解了武术和中医治疗方法。Das war Chinesisch.
Stark, Junge, was geht denn jetzt schon wieder?
Herzlich willkommen zum Knochenjibber Puppetcast, Huaning Guanling.
So, internationale.
International.
Läuft. Klaas, dein Buch ist erschienen im Land der aufgehenden Sonne.
Nicht ganz im Reich der Mitte. Typischer rassistischer Ausrutscher von dir, alle Leute aus dem asiatischen Raum in einen Pott zu werfen, Dennis. Okay. Zhongguo, das Reich der Mitte. Land der aufgehenden Sonne wird allgemein Japan.
Ja, genau. Da bist du doch auch erschienen. Das kannst du mir
ja, das stimmt auch.
Ja, so, was willst du denn von mir? Aber das war Chinesisch gerade.
Das war Putonghua, Chinesisch, ja, genau. Es ist immer wieder Synchronizität in meinem Leben aufgetreten. Nach unserer letzten Aufnahme, da habe ich noch rumgejammert. Ja, das Buch, die Rechte wurden 2017 oder so verkauft. Und ich glaube, das ist ein Plagiat. Und bums, am selben Tag war in meinem Briefkasten ein Buch von meinem Verlag. Herr Stechmann, Ihr Buch ist auf Chinesisch erschienen.
So.
Genau. Und das, was ich eben vorgelesen habe, war ein Teil des Vorwortes, was ich damals geschrieben habe.
Und das klang jetzt relativ chinesisch, muss ich sagen. Also war das die Speisekarte von nebenan oder war das?
Nee, das war das Vorwort. Also da habe ich gesagt, liebe Leserinnen und Leser des Reiches der Mitte, ich freue mich, dass mein Buch auf Chinesisch erschienen ist, weil ich nehme mich vor, mittlerweile sind es 19 Jahre schon, dass ich mal da gewesen bin und halt da ein bisschen Kung-Fu gemacht habe und ein bisschen Sprache gelernt habe.
Stark.
Falls es einige Leute noch nicht wissen, ich hatte vor meiner Physio-Ausbildung, hatte ich zwei Semester Sinologie studiert. Also ich habe tatsächlich mir die Sprache damals reingehämmert bekommen und war gar nicht so schlecht damals darin.
Ich bin sprachlos, also läuft. Aber ja. TCM, für TCM hat es nicht gereicht dann.
Ah, irgendwie nicht, nee. Ich weiß es auch nicht genau. Ich fand das mal früher ganz gut. Aber irgendwie ist der Funke dann irgendwie nie übergesprungen. Ich muss ja auch sagen, ne, so romantisches Bild man auch von China hat, wenn du da drüben mal bist, ich meine, du kennst Indien, ne? Mhm. China, laut, schmutzig. Mhm. Natürlich haben die da geile Tempel und schöne Sachen. Aber es ist
ganz schön anstrengend. Ganz habe ich mal gehört. Ja.
Ja, das auch. Dann wird auf den Boden gerotzt in der Bahn und im Restaurant. Das ist ein bisschen anders.
Ja, stark. Du hast es ja adaptiert und piekst jetzt und nennst das Ganze Dry Needling.
Dry Needling nenne ich das, genau.
Für mich ist das chinesische Medizin. Alles gut.
Ja, kann man gerne in einen Topf werfen. Habe ich kein Problem mit. Ist sowieso egal.
Aber ja, FDM ist ja auch im Japan groß verbreitet. Da gibt es ja auch einen super...
Keske Tanaka, ja.
Genau. Super Dude und... ich weiß gar nicht, wie FDM und China so steht, ob es da schon Tendenzen gibt.
Ich glaube sehr wenig. Mhm. Irgendwann wurden auf diesen internationalen Kongressen mal so ein bisschen beschlossen, dass die Welt so quasi ein bisschen aufgeteilt wird. Also den asiatischen Kontinent sollen die Japaner machen, also die Gruppe aus Japan. Das heißt, China und so wären auch deren Aufgabe, wenn dann die Europa da wieder anfangen, sich da auszubreiten. Wieder einen neuen Kolonialismus betreiben, dann wird sich da auf die Finger geguckt.
Oh Gott, da wurde auf dem Kongress die Welt aufgeteilt. Das klingt auch
wirklich... Ja, so ungefähr. Klingt auch, ne?
Ganz schlimm. Aber ja,
klingt schon schlimm, so ist es auch.
Ja. Mann. Ja, also du bist weltpolitisch unterwegs auf einer ganz großen Bühne. Ich schlage mich mit dem deutschen Rechtssystem rum, beziehungsweise eine Patientin von mir.
Und das fand ich dich ganz, verklagt.
Soweit ist es glücklicherweise noch nicht, aber sie hatte einen ganz interessanten Rechtsfall. Und sie hatte nämlich einen Wegeunfall bei der Arbeit und ist somit von der BG versichert und versorgt. Es gab auch einen Schaden, musste eine Wirbelsäule operiert werden und so weiter und so fort. Und Schmerzen bestehen, ansonsten ist der Rest wieder hergestellt. Jetzt hat den Unfall aber ein anderer Mensch verursacht und jetzt streitet sich die BG mit dessen Haftpflichtversicherung, wer denn jetzt für die Kosten aufkommt. Und das fand ich nochmal eine ganz interessante Frage. Der Durchgangsarzt meinte wohl, ich drücke Ihnen die Daumen, dass die BG zahlen muss, weil die tendenziell mehr übernehmen.
Dann klingelt die Kasse.
Und ich fand es aber nochmal ganz spannend. Ich tippe, dass die Haftpflichtversicherung das Unfall verursachen, wenn dafür aufkommen muss. Aber
ja, denke ich auch. Also da müsste es auch schon einige Fälle gegeben haben in Deutschland, wo das beides zutrifft.
Mit Sicherheit. Aber ist mir so noch nicht untergekommen. Dachte ich nochmal, ganz interessanter Punkt.
Ja.
Let's see.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen was Ähnliches. Ein Patient, der auch auf dem Weg zu mir in die Praxis auch so ein bisschen, ich will nicht sagen verunglückt ist, ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber er hätte sich beinahe auf die Nase gelegt. Und es war halt diese Tage nach der Zeitumstellung. Ne? Und das ist natürlich ein Riesenreizthema, Zeitumstellung. Eigentlich haben wir jetzt ja so eine Stunde mehr bekommen. Aber auch das finde ich echt bescheiden. Ich finde das jedes Mal, jedes Jahr wird es auch schlimmer, muss ich sagen. Und der Patient, der reinkommt, ich kenne den von früher, so ein alter Sportkollege. Und dann haben wir uns auch drüber unterhalten. Und dann meinte er, man spielt nicht mit Gottes Zeit, sagte er.
Fand ich schon starre, gut. Ey, ihr Kartoffelbauern da unten. Was ist da los?
Das ist ein gläubiger Mensch gewesen.
Das einzige Argument, was ich gelten lasse in dem Kontext, ist, dass die Tiere, die zu gewissen Uhrzeiten im Stall gemolken oder gefüttert werden, auf einmal was anderes bekommen sollen und dann unruhig werden. Aber der Mensch, come on. Ob ich jetzt von Samstag auf Sonntag eine Stunde länger meinen Kater ausnüchter oder nicht, das ist mir persönlich relativ Wumpe. Also es geht dann eher auf die Psyche, wenn der ganze Tag nur noch dunkel ist und die paar Stunden am Morgen, die machen den Kohl für mich auch nicht fett. Also, aber
ja, wo du von Tieren sprichst, ich würde kleine Kinder auch dazu zählen, die sich auch wie Tiere verhalten die wie ungebändigte Tiere verhalten, wenn sie auf einmal irgendwie da aus ihrem Rhythmus rausgebracht werden.
Ja, das verstehe ich. Und da kommt eine Stunde schon, die kommt schon zum Tragen, das stimmt schon.
Ja. Nun ja, es wird sich hier nichts ändern, von daher scheiß
drauf. Ja, also man kann das Leben natürlich so negativ sehen wie du, oder man kann einfach aus Zitronen einen Zitronenkuchen backen. Ich hatte jetzt einen Patienten, Zahnarzt ist jetzt im Ruhestand und gönnt sich jetzt was und hat Spaß gefunden am Tanzen und macht wöchentlich mehrere Salsa, Standard, Lateinamerikanisch, Tango, Kurse und fetzt da einen ab und das Ganze mit Zustand bei angeborenen Klumpfüßen, die damals operiert worden sind. Und die Füße sind auch echt steif und fest und so. Aber ich muss sagen, dafür, dass er so ein Pech mit in die Wiege gelegt bekommen hat, zieht er voll durch und hat jetzt ein bisschen Achillessehnenprobleme an einer Seite. Ich glaube aber, das kommt eher aus der Wade und aus den Strukturen, die sich da ein bisschen festgesetzt haben. Also als Zahnarzt hat er halt viel gesessen und über Jahre und Jahrzehnte immer in der gleichen Körperposition verharrt. Und ich glaube, da kommt noch ein bisschen was zum Tragen, was von oben nach unten zieht. Aber die Füße, also wirklich brettfest, da kann ich nicht einen Mittelfußknochen gegen einen Fußwurzelknochen bewegen. Und mit Sicherheit wird das auch eine gewisse Rolle spielen, weil der Hebel beim Abrollen dann für die Achillessehne mit Sicherheit nicht ohne ist. Aber das ist der Körper ja auch schon irgendwie ein ganzes Leben lang gewohnt und dafür zieht er es echt durch, musste ich echt meinen Hut vorziehen. Also coole Nummer.
Finde ich gut, ja, muss ich auch sagen.
Hat er früher auch mit Fußball gespielt und so, also die ganze Jugend und hat wahrscheinlich krumme Bananenflanken geschossen, aber hatte Spaß. Schön gut. Macher.
Ja, ich stelle mir jetzt so vor, dass der ein bisschen älter ist und dann auch noch so einen zweiten Frühling erlebt, so im Sinne
von... Ja, absolut.
Yeah, vielleicht neue Opa Tanzpartnerin.
So,
schön.
Good times für ihn, richtig good times. Ja.
So kam auch tatsächlich heute eine Patientin zu mir und eigentlich geht's mir ganz gut. Ich hatte schon überlegt, den Termin abzusagen und so, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran... Oh, ich bin verliebt. Ich bin neu verliebt. Ne? Ältere Dame, auch schon so 50, 60 so, glaube ich. Mhm. Und ich habe keinen Platz mehr für Schmerzen und so. Das geht eigentlich ganz gut. Und dann meinte sie noch so, meine Tochter sagte noch, das darfst du Herrn Stechmann aber nicht erzählen. Sowas. Die hätte ich für verrückt. Ach, was hat der nicht schon so alles gehört?
Schön.
Und ich fand es total cool. Ja,
da kann man sich doch wirklich richtig mitfreuen.
Ja, muss ich auch
sagen. Leute
so
richtig aufblühen.
Ja, total.
Ich hatte leider heute ein gegenteiliges Thema, aber auch ganz interessant. Eine junge Dame mit C5, C6 Bandscheibenvorfall, klassische Ausstrahlung in den Mausarm und jetzt war 3 Wochen Krankschreibung und nächste Woche soll es wieder losgehen und ein bisschen große Sorge davor, was auf die Gute zukommt und also hat sie selber, ich nicht, und darauf angesprochen, wie so Stress und Druck bei der Arbeit ist. Da verzog sie schon das Gesicht und dann sagte ich, ja, Psyche und Soma, das hat ja schon eine Verbindung und das kann ja das Ganze nochmal ein bisschen verstärken und da gibt's so ein Stresszentrum im Gehirn und wenn das aktiv ist, dann schlagen die Nervenimpulse manchmal auf das motorische Zentrum über und das zieht dann die Schulter-Nackenmuskulatur so ein bisschen reflektorisch hoch und dann kullerten die Tränen und dann sagte sie, ja, ich glaube... Stress spielt eine große Rolle und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf diesen Job und jetzt muss ich da wieder hin und die 3 Wochen Krankheit waren eigentlich so gut und ich habe Angst, dass ich die Schmerzen wieder kriege und alles Mist und aber ich glaube, die Tränen, die da kamen, waren ganz wertvoll und am Ende war sie auch ganz happy. Bei ihr habe ich lange überlegt, ob ich die oberen Rippen manipuliere oder nicht. Sie hat einen breitbasigen Bandscheibenvorfall halt relativ tief in der HWS. Aha. Und ich manipuliere das immer eigentlich ganz gerne in Bauchlage mit seitlich rotiertem Kopf und über Kreuzhaltung und gebe dann einen Impuls in beide Richtungen. Aha. Und irgendwie fühlte sich das heute nicht richtig an und dann habe ich lediglich die mittlere und untere BWS manipuliert und da hat es dann auch ordentlich geklickt. Das war dann auch gut und hat für Freiheit gesorgt. Und das andere habe ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen in Ruhe gelassen. Irgendwie fühlte sich das auch nach dieser emotionalen Geschichte nicht richtig an, da jetzt nochmal einen Hieb drauf zu setzen. Mal gucken, was da rumkommt.
Ja. Finde ich ein wichtiges Thema, auch das Gefühl zur Sprache kommen zu lassen oder seinem Bauchgefühl zu vertrauen, wenn es um solche Sachen geht, ne? Dass man denkt, ja, da müsste nochmal oder ja, da müsste eigentlich, aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Ist, denke ich, ganz gut. Da wird auch, wahrscheinlich ist dir da schon der ein oder andere gebrochene Knochen glücklicherweise noch von der Schippe gesprungen.
Ja.
Wenn du da halt ab und zu mal sensibel rangegangen bist.
Ja, also gebrochener Knochen ist eine Sache, Querschnittslähmung oder irgendwelche Nervenrupturen sind eine andere. Da war ja schon mal so ein Fall, der dann unters Messer gekommen ist, aber es klärte sich nicht auf, ob es mein Verschulden war oder nicht. Toi, 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 jetzt ist verjährt. Jetzt können wir drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall immer ein schmaler Grat und man muss einfach dann zu seinem eigenen Empfinden stehen und danach gehen, was das eigene Gefühl einem sagt, finde ich. Und wenn ich jetzt mit ungutem Gefühl das gemacht hätte, dann wäre vielleicht, hätte es nicht gut geklappt. Und wenn ich absolut sicher gewesen wäre, wäre es sehr wahrscheinlich auch gut gegangen. Aber irgendwie dachte ich, nee, da verzichten wir jetzt heute mal drauf.
Ja. Ja. Ich hätte auch schon mal gedacht, dass wir uns nochmal in einer folgenden Folge um die oberen Rippen kümmern sollten. Das sind schon sehr interessante Strukturen. Die oberen Rippen, aber auch die unteren. Das sollten wir vielleicht mal mit reinnehmen. Weil das sind schon Verbindungen, gibt es da jede Menge. Mechanische, lymphatische, neurologische, Atmung, Sympathikus, vieles. Das machen wir mal demnächst. Schöne Kettenfolge. Untere Rippen, obere Rippen.
Klasse, es ist immer alles mit allem verbunden. Das ist ja das Interessante in der Osteopathie. Mhm. Die Komplexität genau. des Körpers verwirrt mich. Ich studiere Osteopathie.
Ja,
genau. Ist gut angekommen, das Meme. Ist gut angekommen.
Ja. Ja. Schaut auf unsere Instagram-Seite. Ja. Knochenjob_podcast.
Ja. Und aktuell habe ich wieder so eine Phase, du kennst es, kommt einer mit einem Arschgebrechen, kommen noch fünf weitere mit dem gleichen Arschgebrechen. Aktuell habe ich ganz viele Schambeinentzündungen bei mir auf der Bank,
okay.
die schon ganz viel ausprobiert haben und irgendwie nochmal einen neuen Impuls brauchen. Und auch ich doktor immer an allen möglichen Himmelsrichtungen rum, kann etwaige Flüssigkeit auch nicht aus dem Knochen rausziehen, aber versuche natürlich immer Züge und Entlastungen für Entlastung zu schaffen, indem ich Züge wegnehme, das ist das richtige Wort. Und da habe ich jetzt nochmal für mich entwickelt, also wir schmunzeln, aber so ein bisschen, es gibt ja diese so eine peritoneale Abzugtechnik, dass du quasi deine Hände faltest, als wenn du beten würdest und mit den beiden unteren Handballen quasi den Hautfalte schnappst und die abziehst vom Bauch und dann so ein bisschen hin und her ruckelst, hoch und runter ziehst, so.
Machst du das in Rückenlage oder machst du das in Vierfüßlerstand oder irgendwas?
Das mache ich am liebsten in Rückenlage mit angestellten Beinen. Ja, komme ich eigentlich ganz gut dran. Kann man auch in Seitenlage, glaube ich, ganz gut machen. Ja, ist eine Stilfrage. Jetzt habe ich mir auf jeden Fall gedacht, der Rectus Abdominis setzt ja an der Symphyse an und demnach auch ein großer Faktor, der ja zumindest einen Zugreiz auf das Periosteum ausübt. Und dann habe ich mir mal gedacht, wo ist denn da noch potenzielles Bindegewebe? Und habe mich nochmal so ein bisschen um die Linea Alba, die diese beiden Muskelstränge in der von oben nach unten hin unterteilt und dann die, wie heißen die Dinger noch? Warte kurz. Die Intersectionis Tendinei, also die, die dann quasi die Fächer unterteilen, die das Sixpack dann organisieren. Das also
Sixpack oder Eightpack.
Die querverlaufenden Strukturen. Und die habe ich tatsächlich genommen und ebenfalls so hin und her geruppt, ausgewrungen, gezogen, gemacht, getan und versucht, ein bisschen Geschmeidigkeit reinzubringen. Tat allen gut weh. Danach fühlte sich, glaube ich, ganz okay an. Bin mal gespannt, ob da einer von wiederkommt und ich Rückmeldung bekomme.
Das ist dann die neue Jakobs Schlangenäutertechnik.
So.
Ich spreche gerne von dem Schlangenäuter beim Sixpack.
Die Ausbringentechnik, ja.
Ja.
Ja, so sieht's aus. Ja,
sehr gut.
Hast du auch gearbeitet oder hast du wieder nur in der Hängematte gelegen, Junge?
Ich habe auch eine Wochenendschicht gemacht. Ich habe mir so ein bisschen ein kleines Träumchen erfüllt. Ich habe den Ringsprecher gemacht bei einem Boxevent.
Hallöchen.
Das war ganz cool. Ja, genau. War ganz
Klaas cool. Buffer. Let's get ready to rumble.
Ja, genau. So in die Richtung ging das auf jeden Fall. Ich muss zugeben, dass ich vorher recht aufgeregt war, weil ich es zum ersten Mal gemacht habe. Und so die Kollegen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, haben das schon häufiger gemacht. Und die haben mir natürlich auch vorher so Geschichten erzählt. Ja, letztes Mal da in Hamburg in der Boxsporthalle und so. Da kam die eine dann hoch und ist vom Ring runter ins Publikum gesprungen, als dann halt irgendwelche Unzufriedenheiten waren und dann die Emotionen durchgegangen sind und es dann so zu einer Schlägerei kam. Ich dachte mir schon so beim Stühle aufbauen, okay, vielleicht nehmen wir nächstes Mal andere Stühle, damit die nicht nachher durch die Gegend geschmissen werden.
Ah, geil.
Dann dachte ich aber, als Ringsprecher kann ich ja nichts dafür, wenn irgendwie das Urteil schlecht ist, weil das machen ja dann die Punktrichter, ne? Und ich bin ja nur derjenige, der die schlechte Nachricht überbringt. Aber aus der Geschichte weiß man, dass der Überbringer der Nachricht ja auch manchmal
glauben auch gerne mal geköpft wird.
Aber nein, gute Veranstaltung, pießig, alles lief gut ab. Ich habe mich so ein paar Mal verhaspelt, weil ich halt eben aufgeregt war. Also nicht verhaspelt, aber ich habe irgendwie dann rote Ecke mit der blauen verwechselt, so ungefähr. Oder dreimal drei Runden gesagt, anstelle dreimal drei Minuten. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht aufgefallen. Aber der Chef, sehr kritischer Typ so, der hat gesagt, ja, richtig gut, nächstes Mal machst du es auch wieder. Von daher, es gibt so Leute, ne, die so, wenn du von denen Lob hörst, dann ist dir das auf einmal was wert. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner Junge, guter Junge.
Klar, können wir dich denn selber nochmal im Ring sehen?
Ich glaube nicht, nein. Also auch mir das nochmal aus der Nähe anzugucken, Blutspritze abzukriegen und so. Ich habe die Hälfte des Lebens erreicht, Lebensmitte so ungefähr. Und auch so bei den Trainingseinheiten, wenn man halt nicht mehr so ganz mithalten kann und von den eigenen Leuten, die irgendwie 20 Jahre jünger sind, da halt einstecken muss, dann kriegt man ein realistisches Bild dafür, wie gut bist du noch, ne? Mhm. Selbst wenn ich sage, ich bin immer noch fit so und kann da ganz gut mithalten, aber so diese völlige Verausgabung, wo es halt dann auch um alles geht, ne? Und wenn du da nicht mithältst, dann geht's dir an den Kragen, wortwörtlich.
Ja.
Naja, ich glaube, ich bin dadurch, da bin ich jetzt, wäre ich zu sensibel auch mittlerweile für, glaube ich, und zu nervös vor sowas, glaube ich.
Was ist denn mit Schiedsrichter während des Kampfes? Würdest du dich sicher fühlen, regeltechnisch so einen Boxkampf zu leiten? Wüsstest du, was, wo es drauf ankommt, wann du dazu
gehen musst
und so?
Also grob, ja, aber das ist auch so ein bisschen meine Kritik am Boxen. Da sind manchmal die Regeln auch so ein bisschen schwammig. Also gut, es ist ein bisschen was anderes, ob du jetzt Amateure oder Profis da den Ringrichter machst. Aber ne, also sehe ich jetzt auch nicht. Weil du bist ja mittendrin und dann bist du ja dann wirklich der Buhmann, wenn du irgendwie einen Tiefschlag übersiehst oder einen Kopfstoß übersiehst oder sowas. Und das kann dann ja wirklich entscheidend sein.
Und gab es irgendwelche relevanten Verletzungen, die du gesehen hast, osteopathisch behandelt hast? Hast du irgendwelche Kämpfer vorbereitet noch oder hast du nur auf den Gong gehauen?
Nee, ich habe nur das Mikrofon in der Hand gehabt, Musik an- und ausgemacht in den Ringpausen und hier und da mal so ein bisschen geguckt und gesprochen und Wogen geglättet. Aber nee, das war nicht meine Aufgabe, vorher, nachher.
Okay, ist auch nichts passiert.
Ja. Naja, gut, ein paar Cuts gab es, mindestens ein Nasenbein ist, glaube ich, auch durch. Aber sonst jetzt scheinbar nichts Schlimmes.
Nasenbein durch, nichts Schlimmes, Junge, Alter.
Also, naja, das gehört zum, ich will nicht sagen, das gehört dazu. Das ist natürlich eine Verletzung, keine Frage, ne? Aber ist ein bisschen was, wo man zu rechnen hat, wenn dann halt irgendwie 20 Kämpfe am Abend stattfinden.
Hast du schon gebrochene Nasenbeine von Kämpfern, also nachdem die wieder ausgeheilt waren, osteopathisch behandelt? Oder kannst du sowas richten? Es gibt ja so ganz wilde Sachen mit irgendwelchen Luftballons in den Nasenhöhlen oder nochmal so die Nase hin und her ruppen, dass es nochmal knackt und knirscht.
Ein bisschen schon, ja. Also jetzt nicht so ganz frisch, wenn das jetzt wirklich frisch frakturiert ist und so. Aber wenn die Sachen schon länger her waren und halt dann immer noch so Probleme machen, dann kann man da manchmal so ganz gut die Suturen bearbeiten. Und die meisten können sich denken, nicht mit 10 Gramm, sondern halt mit ein bisschen mehr Intensität.
Ja. Ich stell mir da gerade so einen tschetschenischen Boxer vor und du kommst da mit Suturen kranial lösen um die Ecke.
Ja.
Finde ich schon. Ja, okay. Ja, gut, bevor ich mich da wieder auf dünnes Eis begebe, lieber Klaas, lass uns doch heute mal um was eine Weichteilstruktur unterhalten,
ja,
die nicht so einen harten Impact durch Schläge bekommen sollte.
Besser nicht.
Besser nicht. Und das meistens soll es auch nicht bekommt.
Soll es auch geben, sowas? Mit
Faustschlägen in der Liga? Und zwar unterhalten wir uns heute über eine Struktur, die embryonal so ein bisschen aus Peritoneum, so ein bisschen ein bindegewebiges Blatt rund um Blase, Urachus und Blutgefäßen herrührt. Und so ein bisschen der, ich sage mal, Türsteher im kleinen Becken darstellt. Ich habe schon häufig davon gesprochen, auch auf Kongressen und in Online-Interviews und weiß der Kuckuck was. Und heute gucken wir nochmal ein bisschen mehr drauf, und zwar auf die Faszie von Delbet. Ich bin ja großer Fan von Eigennamen, um es mir besser merken zu können. Das Ganze hat aber nochmal einen relativ sperrigen Original-Latein-Namen, Klaas, der da wäre.
Ligamentum oder Fascia Pubo Vesico. Utero Rectale Coccigeale. Shit, hast du mir jetzt
Sakrale, Coxigale, nicht ja. Sakrale. Ja, ja, richtig. Das ganz lang zusammengebündelte Wort kannst du einmal starten von hinten nach vorne mit Sacro und Recto und so weiter oder von vorne nach hinten.
Okay.
Und am Ende sind es die an der Perlenkette gezogenen knöchernen und organischen Strukturen, die hintereinander im Becken auf dem Beckenboden liegen. Von vorne betrachtet, hinter der Symphyse liegt die Blase, dann kommt die Gebärmutter bei den Mädels und die Prostata bei den Jungs. Dann das Rektum, das Ende des Dickdarms und daran anschließend das Kreuzbein mit dessen Ende und Spitze, dem Oscoccygis, was du gerade genannt hast. Und rechts und links in einer Rinne flankiert ist eine bindegewebige Struktur und das ist die sogenannte Fascia von Delbet, die osteopathisch immer wieder genannt wird, aber ich habe studientechnisch, belegstechnisch, wirksamkeitsbeweisend natürlich wieder nichts gefunden, was
das hast die Finger wund gesucht.
Belegt. Ja, ChatGPT hat geglüht, kann ich dir sagen. Und selbst ChatGPT hat mir noch nicht mal eine Studie zusammengelogen, sondern hat gesagt, da gibt's nichts.
Ja,
such was anderes.
Die lügen ganz gut, ja.
Und ja, das ist eine Struktur, die ich eigentlich nahezu täglich bei Menschen in meiner Routine Bauchuntersuchungen mir anschaue.
Okay.
Und auch dann gleich mit behandle. Das ist so mein routiniertes Vorgehen, dass ich so ein bisschen palpiere und dann erfrage und mit meinem Gefühl abgleiche, ob das jetzt gerade relevant ist. Und wenn es relevant ist, versuche ich es gleich direkt zu lösen und gehe dann weiter zum nächsten. So mache ich es ganz häufig. Und meistens fange ich inguinal an und gehe so ein bisschen zwischen Iliacus und Cecum und Sigmoid und dann gehe ich weiter nach medial, also in die Mitte, da wo dann der Knochen mit den beiden Tuberculi zu palpieren ist und ungefähr von da aus in sagittaler Ebene, also aufgerichtet und nach hinten laufend, sind rechts und links diese bindegewebigen Strukturen. Und wenn man da mal so in die Tiefe palpiert, an den Bauchmuskeln vorbei, dann ist das schon manchmal unangenehm. Und das Ganze konter ich dann ganz gerne nochmal mit einer anderen Hand, die dann von unten vom Beckenboden her nah an dem Schambein entlang gehend vom Beckenboden dann in Richtung meiner anderen Hand geht und dann habe ich quasi wie so eine Klammerfunktion von unten und von oben und dann warte ich auf Release und dann ist geht's weiter.
Okay, also Zange von oben nahe der Symphyse, rechts und links der Bauchmuskeln und dann noch unten Hand am Beckenboden, so ungefähr.
So ist es.
Das jetzt.
So
ja.
ist es.
Ja. Mhm. Ganz smart, denke ich, so ein doppelter Zugang, Herangehensweise von oben und von unten so zu machen. Es ist ja nun mal so, wenn du von oben kommst, ne, oberhalb der Symphyse, neben den Bauchmuskeln, dann kommst du ja allenfalls indirekt ran, könnte man ja sagen.
Ja.
Wobei natürlich so, ne, aus Pubis und Blase, die sind natürlich da schon sehr weit oben, sehr kommt man schon sehr nah dran. Ja.
Es gibt schlanke Menschen, da kommst du auch durch den Bauch hinten ans Sakrum dann. Also,
das stimmt,
die ne? gibt es. Und ja. dann gibt es die Kanonenkugeln, da vermutest du irgendwo eine Blase, aber das gibt's immer alles.
Keiner hat hier die Blase gefunden, ja. Ja. Was mir dazu gerade jetzt einfällt, wie bereitest du das vor? Also es ist ja auch so ein Intimbereichsding. Und mir hatte noch mal eine Kollegin bei einer Fortbildung, neben der ich saß, gesagt, dass ein männlicher Kollege von ihr, der so auch relativ häufig von außen am Beckenboden arbeitet und so, der hat dann irgendwann mal richtig Probleme gekriegt, weil dann irgendeine Frau sich nicht richtig aufgeklärt gefühlt hat und so weiter. Und das gab dann wohl Ärger. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Also ob das jetzt irgendwie rechtliche Probleme gab, aber auf jeden Fall deutlich mehr Ärger, als er wollte. Und das hat dazu geführt, dass er temporär nur noch Männer behandelt hat.
Ach, krass.
Okay. Ja, als ob man aber auch bei den Männern nicht sensibel rangehen sollte. Yeah. Ne? Natürlich ist was anderes, wenn
da
man
als Mann... Da klemmt häufig immer noch was dazwischen, was dann immer noch zur Seite gepackt werden muss, was
genau.
die Männer dann erst wahrnehmen, wenn dann
schon... Wenn du ihn schon in deiner Hand schmackert,
ja. ich fühle mich gerade an eine Situation erinnert, in meiner Osteopathieprüfung praktisch. Da war ich nämlich auch am Beckenboden und war auch souverän dran und es war für die Dame auch gut und ich hatte viel geredet während der Prüfung und hinterher habe ich das die Rückmeldung bekommen, dass ich das doch gerne ein bisschen mehr vorbereiten sollte verbal und das ist mir dann einfach entfallen, weil ich schon in der Technik drin war sozusagen. Normalerweise passiert mir sowas nicht. Das mache ich immer, weil ich weiß, dass das eine spezielle Region ist. Ich fange eigentlich immer, bevor ich jemals den Beckenboden in den Mund nehme, an, dass ich sage, ich gehe jetzt an den Sitzbeinknochen. Das ist dieser harte Knochen, den man spürt, wenn man auf einer harten Kante ist. Und dann nicken die Leute immer, ah, ja, das kenne ich, das kenne ich. Und dann gehe ich da dran und sage, hier spürst du das, das ist hier der Knochen. Und dann sagen die, ja, okay. Dann gehe ich meistens einmal oben drüber ans Foramen Obturatorium, um da die Strukturen mal mir einmal anzuschauen und fragen immer, ist das hier relevant? Nee, okay. Und dann stoße ich, während ich da bin, schon immer so ein bisschen an den Schambeinknochen und sage, guck mal, hier geht's noch so eine knöcherne Verbindung von diesem Sitzbeinhöcker oben hier auf die Symphyse. Und dann drücke ich auf diese knöcherne Symphyse drauf und dann können Sie sich das so vergewissern. Und dann sage ich, dass dazwischen, da innen, liegt dann jetzt der Beckenboden. Und dann frage ich ganz konkret, ist es okay, wenn ich da mal nach Spannung suche? Und dann habe ich bis jetzt noch nie Nein gehört. Und dann orientiere ich mich immer im Knochen entlang, bin immer korrekt und immer sauber und nie an irgendwelchen direkten Genitalien dran, sondern immer nur an dieser muskulären Diaphragmastruktur und lasse mich dann in die Tiefe sinken, erkläre dann manchmal, wenn ich den Alcock'schen Kanal noch haben will, dass ich einmal jetzt noch um die Kurve gehe und frage, ist das hier schmerzhafter und ja oder nein, dann bleibe ich da drauf. Und da passiert es sogar relativ regelmäßig, dass ich dann sage, okay, hier im Kanal ist so ein Nerv ein bisschen fest, hier würde ich den ganz gerne ein bisschen bewegen, damit ich den Nerv in dem Kanal lösen kann. Ist das okay? Sagen sie, ja, alles klar. Und tut ein bisschen weh so. Und dann reibe ich halt hoch und runter und bin direkt am Genital in der Nähe. Und manchmal muss ich innerlich schmutzeln und denke, oh Gott, das ist jetzt, sieht jetzt von außen auch wahrscheinlich wahnsinnig aus. Aber das habe ich noch nie ein Problem mit gehabt, weil ich mit den Patienten zusammen in die Situation reingehe und erkläre, wo ich gerade bin. Und dann ist eigentlich sofort dieses Schambehaftete weg. Und dann gehe ich meistens, wenn ich dann da meinen Kontakt habe, dann von oben in den Bauch, was dann leichtes ist. Und dann bin ich wieder in meinem Zangengriff, in meiner Zangensituation drin.
Okay. Beschreib doch nochmal den Alcock'schen Kanal. Also ich glaube, dass das nicht jedem, der zuhört, was sagt.
Ich hatte ja gerade gesagt, du hast von dem Sitzbeinhöcker hoch zum Schambeingelenk eine knöcherne Verbindung. Das ist der Schambeinast. Jeder, der jetzt nicht aus der Medizin kommt, kann sich ein Skelett vorstellen und unten an dem Becken des Skeletts sind meistens immer so Löcher und dann zieht es hoch zur Mitte, da wo Schambein, was man ja heute auch nicht mehr so richtig sagen darf oder sollte, hat man ja schon mal Ärger gekriegt, sage ich trotzdem noch die ganze Zeit. Schambein-Symphyse mündet das Ganze und wenn du dich an dem Schambeinast zwischen Symphyse und Sitzbeinhöcker nach innen orientierst anatomisch, dann ist da ein Tunnel, ein bindegewebiger Tunnel und in diesem Tunnel gleitet ein Nerv hin und her. So ein bisschen wie eine Sehnenscheide kann man sich das von der Mechanik her vorstellen. Und dieser Nerv heißt Nervus pudendus und der versorgt sowohl motorisch als auch sensibel Teile des Beckenbodens und der Innenseite von Oberschenkel und dergleichen und Menschen,
Genitalbereich die auch wichtig.
Genau, ne? Genitalbereich direkt, ja, hast du recht.
Sensibel, ja.
Genau. Und Menschen, die Schmerzen in dieser Region, Beckenboden oder Schambein oder Sitzbeinhöcker oder Hüfte oder dergleichen haben, da lohnt es sich manchmal, sich diesen Kanal vorzunehmen und zu gucken, ob der Nerv wirklich gut mechanisch in diesem Kanal sich hin und her bewegen kann und gleiten kann. weil sobald ein Nerv immer ausweichen kann bei Bewegung, ist er zufrieden, wenn er irgendwo festgehalten wird und geklemmt wird und dann mechanischer Reiz drauf geht, dann fängt er an, weh zu tun und dann zieht es in die gerade genannten Strukturen. Und nach dem anatomischen Beschreiber, wahrscheinlich ein Mister, es würde mich wundern, wenn es anders wäre, Mr. Alcock, ist das der Alcock'sche Kanal. Ja, das ist diese Struktur.
Ja. Ja.
Und beim Thema Delbett sind wir ja auch ganz in der Nähe davon und da werden wir mit Sicherheit auch bindegewebige Auszüge, also definitiv im Beckenboden haben. Es gibt eine Verankerung nach unten zum Beckenboden und dann darüber fasst seine Züge auch auf diesen Alcock'schen Kanal.
Ja, das ist denkbar. Ich denke da auch an männliche Patienten. Grundsätzlich wird ja immer ganz schnell an weibliche Patientinnen gedacht, so, ne, wenn wir über die Delbettfaszie sprechen, wegen Geburten, Beckenboden, solchen ganzen Sachen, Menstruationsproblemen. Aber bei Männern ja durchaus auch. Die Prostata ist da ja auch mit drin. Und Alcock'scher Kanal, Nervus pudendus, hatte ich auch mal einen Fall mit, wie nennt man es, Ejaculatio praecox. Also, ne, vorzeitiger Samenerguss. Mhm. Was auch nicht immer das Beste ist, sag ich mal. Sie fragen wieder so ein Krankheitsbild.
Wenn man keine Zeit hat im Leben, ist okay, aber
ist manchmal ganz
meistens,
gut, ne?
Meistens
Erster zu sein.
Ja. Ja, ja, ja.
Und da bin ich, habe ich da auch über den Beckenboden gearbeitet. Ich müsste das nochmal nachverfolgen, ob das ein Erfolg war oder nicht. Aber das ist halt so dann auch der Zugang, an dem ich natürlich als Erstes gedacht habe. Sensibilität der Geschlechtsteile. Alcock'scher Kanal, Nervus pudendus, Beckenboden. Das könnten so Sachen sein, an die man da auch denken kann.
Mhm. Mhm. Ganz in der Nähe und auch direkt mit der Delbettfaszie verbunden ist ja die Blase, die hinter der Symphyse sitzt und auch mit der Symphyse nochmal bandartig verbunden ist. Und dann gibt es ja Menschen, die regelmäßig mit Blasenentzündungen zu kämpfen haben, mhm, oder auch mit Dranginkontinenz, Harndrang, wo es immer ein Missverhältnis von Blasenfüllung zu Auftrag ans Gehirn, wir müssen jetzt losgehen, kommt und die Leute sind in ihrer Lebensqualität sehr eingeschränkt. Und da macht es auch durchaus Sinn, sich mal quasi die äußere Umhüllung dieser Blase anzuschauen, weil wenn die nicht so elastisch und flexibel ist, dann ist die Blase natürlich in ihrer Dehnbarkeit auch ein bisschen eingeschränkt. Plus, wenn wir Menschen, meistens sind es ja Frauen in dem Fall, die unter Blasenentzündung leiden, wenn da regelmäßig entzündliche Prozesse stattfinden, kann es durchaus sein, dass durch die Immunreaktion manchmal Eiweiße ihren Weg nicht wieder davon weg finden. Eiweiße von der Immunantwort, also das Immunsystem ist auf Eiweißbasis häufig aufgebaut und wenn die zu tun haben oder getan haben, dann müssen die auch irgendwann wieder weg und manchmal kommen die nicht gut weg und Eiweiß klebt ein bisschen und dann haben wir so ein bisschen so eine Situation, dass die Blase sich manchmal von hinten an die Symphyse klebt oder vielleicht an die Hinterseite oder Vorderseite in dem Fall mit der Hinterseite an die Vorderseite der Gebärmutter. Das ist die Verbindung. Dann auch vielleicht einen Zug und eine Spannung auf diese Delbettfaszie hat. Und dann wird immer osteopathisch diskutiert, könnte sowas dazu führen, dass wenn die Delbettfaszie jetzt festgehalten wird vorne, dass sich das entlang dieser Bandstruktur nach hinten hin fortführt und wir einen direkten Einfluss zum Beispiel aufs Iliosakralgelenk, aufs böse ISG haben, wo wir eine Verankerung an der Vorderseite der ISGs haben und es dann die Fragestellung gibt, dass Menschen, die hinten Rückenschmerzen, tiefsitzenden Kreuzschmerz haben, ISG-Blockaden, das ist ein ganz schlimme Wort, ob das nicht vielleicht von vorne über die Delbettfaszie weitergeleitet werden kann. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, das kann es absolut. Und da sehe ich halt nämlich auch so diese Besonderheit dieses Ligamentes oder dieser Faszie, die sich einmal so ganz durchzieht, dass das halt eine deutliche Verbindung von hinten nach vorne ist. Natürlich nicht nur hinten nach vorne, sondern halt über den Beckenboden auch so zu den Seiten, dass halt auch das Tuba-Pubikum oder andere Bereiche da sich auf das ISG auswirken können, aber gerade auch vorne. Und ich muss sagen, ich bin nicht so dieser Symphysenbehandlungsfan, das machen ja auch dann viele gerne, einmal Adduktoren nach innen ins Anspannen und
klar, ja. Shotgun. Pow, pow, das ist meine Technik, Junge.
Ja, genau. Genau, das habe ich befürchtet, dass du das sagen wirst.
Ja, viel Schein, aber viel Schein will ich sein, Junge.
Ja. Ja, genau. Und ja, wichtige Geschichte, auch jetzt nicht nur so für das ISG, auch dann so Steißbeinbeschwerden. Und für mich ist auch immer so diese Verankerung so, manchmal wird das ja auch als Schlussstein bezeichnet. Die Prostata in der Mitte des Beckenbodens, beziehungsweise die Gebärmutter so, dass die so... Ja, der Schlussstein oder der Korken ist auch ein schwieriger Begriff, aber so ein bisschen was ist, wo sich ja dann der ganze Körper so raufstützt, so, ne, der ganze viszerale Inhalt und dann auch die zentrale Sehne. Mhm. Und eine meiner Techniken, wenn ich so den Eindruck habe, beispielsweise eine Halswirbelsäulenbewegungseinschränkung, ist jetzt auch von weiter unten beeinflusst, von weiter unten, was sich wirklich bis ins kleine Becken reinzieht. Da mache ich das auch so ganz gerne so zangenmäßig in Rückenlage und lasse dann halt den Kopf nach rechts und nach links zum Beispiel bewegen. Also beispielsweise ich schiebe so mit dieser Technik Uterus, Prostata beziehungsweise das ganze Delbit-Programm nach links rüber und Patientin dreht den Kopf zur anderen Seite. Na, du kennst solche Techniken, dass man halt auch das mit den Beinen macht zum Beispiel. Und ich bin da manchmal ganz happy mit, dass dann, wenn es für mich einen Eindruck hat, dass es sich von unten nach oben aufbaut, da auch so ranzugehen. Und da fängt das ISG erst der Anfang.
Ja, stimmt. Ja, dieses Schlussstein-Modell, muss man ja sagen.
Ja, das sind Modelle, ja.
Ist manchmal absolut zutreffend, gerade bei Hysterektomien zum Beispiel, wenn die Gebärmutter entfernt wird und oder irgendwelche, oder die Prostata entfernt wird, ist ja wurscht, irgendwelche Organe daraus entnommen werden, dann kann es ja sein, dass quasi die innere Stabilität nicht mehr vorhanden ist und das Ganze absackt. Dann sprechen wir zum Beispiel in einem schlechten Fall von einer Blasensenkung. Und dann gibt es dann operative Eingriffe, wo Netze von innen angebracht werden, die das Ganze noch stabilisieren. Ich habe aber auch schon genau das Gegenteil erlebt, wo es eine Hysterektomie gab mit Entnahme einer Gebärmutter und danach war der Beckenboden steinhart und fest und es ging gar nichts mehr auf und zu, es war gar nichts mehr locker und es musste erstmal mobilisiert werden. So, ne? Also es gibt immer wieder paradoxe Phänomene, aber diese Schlusssteinthematik ist ganz interessant, weil sie in der Regel davon aus oder man geht in der Regel davon aus, dass dann eher die ganze Statik darunter leidet und alles etwas ein bisschen schlaffer wird und absackt. Ja, das ist im Volksmund auf jeden Fall so verbreitet. Wenn irgendwas weggenommen wird, oh je, dann geht's mit der Inkontinenz los.
Ja.
Unabhängig jetzt davon, ob was rein oder raus operiert wird, haben wir die Delbet-Flankierung von rechts und von links und dann haben wir die genannten Organe ja hintereinander organisiert und dann haben wir, und da gehe ich auch immer ganz gerne rein, ja so Zwischenfächer dazwischen. Also ich nenne das immer so ein Schubkastensystem und es lohnt sich osteopathisch auch häufig da mal zwischenzugehen und mal zu spüren, ist hier was los, ist hier Potenzial, kann ich hier was lösen, mobilisieren, ist hier was verklebt und da sind meine liebsten Bereiche der Bereich zwischen Blase und Symphyse, speziell beim Thema Schambeinentzündung, aber auch beim Thema Blasenentzündung oder bei Kontinenzfragen und dergleichen und gerade bei unterem Rückenschmerz, vermeintlichen ISG-Schmerzen und dergleichen natürlich der Raum von Douglas, der tiefste Raum im Bauchraum hinter Uterus oder Prostata und vor dem Rektum. Und da lasse ich mich super gerne am Promontorium in die Tiefe gleiten. Da gehe ich immer mit doppelter Hand, suche ich mir diesen Bereich. Also meine Handrücken sind Richtung Symphyse gedreht, Handinnenflächen nach oben und dann lasse ich mich so langsam in die Tiefe.
Reden wir wieder von Rückenlage?
Ja, ich behandle nahezu immer die Rückenlage. Genau, Rückenlage, Beine angestellt auf jeden Fall, um Bauchdeckenspannung wegzunehmen. Und dann lasse ich mich da in die Tiefe ins Nichts sinken, so weit ins Nichts, wie es geht. Und wenn ich das Gefühl habe, es dürfte noch ein bisschen tiefer sein, dann schiebe ich nochmal ein bisschen nach oder säge nochmal so ein bisschen nach rechts und links, um nochmal ein paar Strukturen auseinanderzubringen.
Okay. Richtung Promontorium, das sind aber auch tiefe.
Ja, da hast du ja auch die Vene Acygos und sowas alles. Mhm. Das ist natürlich auch ein sensibler Bereich und da sind auch die Arteria Iliaca und sowas alles. Also da sollte man jetzt nicht reinbrezeln wie ein Berserker, aber da kann man schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl richtig schön tief rein und dann von der Vorderseite am Sacrum behandeln. Und das war für meine Rückenschmerzpatienten das eine oder andere Mal auch ein entscheidender Faktor. Mhm.
Okay, ja, die Delbert Fastie ist so ein bisschen dein Ding, ne? Du bist nicht nur der Shin-Splint-Experte, sondern du hattest ja auch mal so einen Vortrag irgendwie gemacht bei diesem Medumio-Kongress, glaube ich, war das, ne? Genau. Ja,
also, ja, du also kannst noch mehr außer Shin-Splint. Ich finde es spannend, also weil es so wirklich große Kerngebiete abdeckt wie Hüfte und Unterrückenschmerz und das vermeintliche ISG. Und dann hast du noch ein bisschen Beckenboden und Schambeingelenk. Also du hast Regionen, die verhältnismäßig häufig zu dir in die Praxis kommen mit irgendwelchen Problemstellungen und da kann man sich so richtig schön austoben in der Ecke und viel Gutes tun, wie ich finde. Ja. Man kann das Ganze, wenn man jetzt nicht so ein Hau drauf und Schluss Typ ist wie ich, natürlich auch etwas indirekter machen mit auch wieder Rückenlage, eine Hand unters Kreuzbein, die andere Hand auf die Symphyse drauf und dann so ein bisschen die Strukturen stacken oder ein bisschen Kompression drauf geben, dass man das Ganze annähert, dass man dem Gewebe ein bisschen Nähe gibt, damit das Band sich lösen kann. Ich glaube nicht daran, dass das reicht, aber in der Literatur ist es beschrieben, in der Schule wird es gelehrt und ich will es jetzt wenigstens mal nennen. Auch das ist eine Möglichkeit, sich so einer Struktur indirekt zu nähern. Und es gibt vielleicht auch mal Fälle, was weiß ich, wo ein Bauchaortenaneurysma ist oder so und man jetzt nicht so richtig da reingehen sollte oder es besteht eine Schwangerschaft oder weiß der Kuckuck, irgendwas ist da unten gerade sensibel los und du willst da mit der Hand nicht so drin rumbohren, dann ist das natürlich auch nochmal eine elegante Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu begleiten. Mhm.
Genau. Das sind so Techniken, die ich eigentlich ganz gerne mache. Eine Hand unterm Sacrum, eine Hand dann halt. Dieser Sacrum-Release, glaube ich, ist ja dann, dass man beide Spinal Iliaca Anterior Superior vorne so ein bisschen komprimiert, um das hinten so etwas auseinanderzuziehen. Yeah. Und dann kann man das halt auch noch ganz gut folgen, dass man dann die obere Hand halt auch noch woanders drauflegt. Ne? Auf die Symphyse, auf die Blase, auf den Bauchnabel. Das finde ich ganz interessant. Auch da nicht immer nur so rein in dieser Delbit-Struktur oder in dieser direkten Verbindung zu denken, sondern dann halt eben auch nochmal zu schauen, okay, was passiert, wenn ich jetzt die andere Hand aufs Zecum lege oder auf den Pylorus oder so. Ob das halt in der unteren Hand dann auch ankommt und man den Eindruck hat, da kommt was in die Gänge. Das ist ein Release oder eine andere Art der Empfindung unter der unteren Hand gibt.
Glaubst du, dass das kinesiologisch dann der Fall ist? Was passiert denn da?
Kinesiologisch?
Kennst du Kinesiologie? Also
ich kenne Kinesiologie, aber was wie meinst du
also
das?
Es gibt ja so ein bisschen die Theorie, du machst diesen Fingerring und versuchst den festzuhalten und der Therapeut zieht den auseinander, kann es nicht halten und berührt dann irgendein Störfeld von dir und dann kannst du diesen Ring nicht mehr halten. Und dann ist es ein Indiz, das könnte jetzt hier eine Relevanz haben. So, und wenn du jetzt sagst, ich gehe mit einer Hand unter Sacrum auf das Sacrum drauf und taste an verschiedene Körperregionen ab, die mehr oder weniger direkt mit dem Sacrum selber in Verbindung stehen, aber du spürst beim, wenn ich aufs Zirkum gehe, passiert nichts, aber wenn ich jetzt die Leber berühre und behandle, dann löst sich was im Sacrum, dann muss es ja irgendeine Verbindung da dazwischen geben. Ist das über das autonome Nervensystem? Ist das kinesiologisch? Ist das das Gleiche? I don't know. Das war meine Frage.
Ja. Ja, aber Kinesiologie gönne ich mir auch immer so ein bisschen Ambivalenz, dass ich halt auch denke, wow, da sind coole Sachen dabei. Und da habe ich schon Patienten auch gehabt, die damit sehr zufrieden waren. Da ist aber auch sehr viel Spielraum für Bias, für Verzerrung, für Selbstbetrug und Fremdbetrug, sag ich mal.
Ja.
Da gibt es auch sehr viele Spielformen davon. Und so ein Ding, womit ich mich eigentlich schon noch mal immer mal wieder beschäftigen wollte, halt eben auch, um andere eben noch mal zu erfassen, weil man da dann ja auch so dieses emotionale Thema auch ganz gut mit einbindet, beziehungsweise sich nicht nur so auf eher diesen strukturellen Zugang zum Körper begrenzt. Und ja, bin ich skeptisch, aber bin ich eigentlich auch offen dem gegenüber.
Ja. So, ja. Delbert-Faszie.
Delbert-Faszie.
Das ist es soweit irgendwie.
Ja, was ich eigentlich noch ganz interessant finde bei dem ganzen Thema, das ist ja wieder so ein anatomisches Ding, was benannt wurde nach diesem Pierre Delbert, der ist irgendwie 1800 noch was geboren und hat dann doch aus ein paar Jahre gelebt. Ich habe mich immer gefragt, warum wabert vor allen Dingen in der osteopathischen Literatur immer so viel französische Beschreibungen drin rum. Mhm. Und das scheint daran gelegen zu haben, dass halt in den vergangenen Jahrhunderten, also so teilweise, glaube ich, bis ins 16. Jahrhundert zurück, 16., 17., 18., dann auch noch 19. Jahrhundert, Frankreich ein großes Ding war. Das war so ein bisschen das Mekka der modernen Wissenschaft der Medizin. Es war angesagt, nach Frankreich zu gehen, zum Studieren, wenn du was werden willst, wenn du Mediziner warst. Und halt eben auch die französische Sprache war en vogue. Das ist ja auch mal wieder so ein Ding, was immer mal wieder durchkommt, ne, was auch immer angesagt ist. Und da gab's halt dann ja viele. Also was haben wir da alles? Kennst du das Pupa-Ligament? Sagt dir das was?
Nee.
Ganz in der Nähe. Ligamentum inguinale wurde zum Beispiel auch mal so genannt.
Okay.
Oder was gibt es da noch? Ich glaube, die bohinische Klappe. Zäkum, ja, wenn ich mich täusche. Ja. Hätte ich jetzt gedacht. Ich glaube, es war kein Franzose, aber klingt für mich französisch.
Das ist nicht Bohem.
Ja, und dann halt diese chirurgischen Sachen, die Chopin'sche Gelenklinie am Fuß, die Lisfranche Gelenklinie und so. Da haben sich die ganzen guten alten Franzosen schön verewigt.
Yeah.
Ja, so eine kulturhistorische Anekdote. Genau, Glenar, was ist das? Ja, ja, das ist ja auch so ein Ding.
Und dann gibt's aber das Treizband und den Raum, genau, von Grünfeld.
Treiz und
Tolt.
Foram Luschke und so. Und da gibt's ein paar Deutsche, waren auch dabei.
Ja. Wir können mal irgendwann einfach alle Eigennamen, die uns auf einfallen, in anatomischen Dingen zusammenbringen.
Ja, das können wir machen. Das würde
mich interessieren.
Ja. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Namen verschwinden sollten. Es ist jetzt bei der Delbert-Faszie, es ist natürlich ganz gut, wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine kurze Bezeichnung für eine Struktur, die sonst ultra kompliziert ist, sodass selbst osteopathische bewanderte Menschen die nicht einfach so vorsagen können, so wie ich vorhin. Aber eigentlich ist immer das Beste, die Anatome strukturell zu benennen.
Ist schon recht. Jeder, ja, so wie er es schon recht.
Genau.
Klasse, wir machen eine kurze Pause.
Es ist Zeit für eine Pause. Bis nach der Pause. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
Jawollo, lieber Klaas, zurück aus der Pause. Es wird mal wieder ein bisschen musikalisch auf unsere Musikantenknochen-Playlist zu finden auf Spotify oder nachgebaut bei dir zu Hause bei deinem Streamingdienst. Sind ein paar Lieder, die mit Anekdoten aus unserem Podcast oder aus unserer beruflichen oder privaten Welt zu tun haben. Und wir haben heute uns um eine bindegewebige Struktur gekümmert. Und da habe ich immer ein bisschen recherchiert, was denn die musikalische Welt beim Thema Bindegewebe zu bieten hat. Und habe tatsächlich einen Track gefunden, den ich ganz witzig finde, von einer Kabarettistin, gegen die ich erstmal nichts habe, sagen wir mal so, ist jetzt nicht unbedingt mein Bier, was ich den ganzen Tag mir reinziehen muss, aber Frau Caroline Kebekus ist auf jeden Fall eine große Dame der deutschen Comedy-Szene und hat ein Musikstück gemacht, das nennt sich Bindegewebe, du Bitch, und diesen Track packe ich auf die Playlist. Und am Tag unserer Aufnahme, Klaas, weißt du gar nicht, dass die Sternenkonstellation heute eine ganz besondere ist, aber du bist ja eigentlich der Mann fürs Okkulte und für heidnische und mystische und Esoterik und Spiritualität. Und wir haben heute einen super Vollmond. Das heißt, es ist der größte Vollmond des Jahres. Und alle Spiritualitisten um mich herum drehen am Kabel und affirmieren und verbrennen und sind wacker dabei, das neue Zeitalter einzuläuten. Ich weiß nicht ganz genau, was da so passiert, aber auf jeden Fall habe ich da in meinem Umfeld eine Person, die da mich immer auf dem Laufenden hält und manchmal amüsiert es mich. Manchmal finde ich es auch ganz interessant, manchmal erkenne ich mich auch wieder, aber manchmal denke ich mir auch so, Und ihr zuliebe packe ich von Carlos Santana Black Magic Woman auf unsere Playlist. Okay. Auch ein Santana, auch so ein bisschen einer, der mit dem Mond irgendwie in Verbindung steht und eine leicht spirituelle Note in seiner Musik hat.
Das ist richtig, ja. Wo wir bei den Franzosen waren, ich habe einen Patienten, der ist schon einiges älter als ich, aber das ist so ein Frankreich-affiner, viel Paris-Reisender. Der fährt halt irgendwie mindestens zweimal im Jahr nach Paris und geht dann fast jeden Abend auf Konzerte oder in Ausstellungen, so ein richtiger Kulturtyp. Und der überrascht mich auch mal wieder, dass er halt irgendwie auch dann manchmal, die meiste Zeit erzählt er mir von irgendwelchen alten französischen Chansons von Leuten, die irgendwie über 90 sind und dann auch in Paris auf die Bühne gehen. Aber manchmal kennt er auch so moderne Sachen, so manche Rap-Sachen auch, aber da habe ich mich jetzt mal zurückgehalten, mal wieder raufzubringen, sondern eine sehr populäre Sängerin, die angeblich sogar in Deutschland leben soll, aber Französin ist, Sao de Sagazan heißt die Dame, anscheinend ultra erfolgreich in Frankreich, und da packe ich den Song Tristesse mit drauf.
Alles klar.
Und für mich geht es morgen ab ins Ruhrgebiet, und das Ruhrgebiet besungen hat ein
Wittener. Das Ruhrgebiet.
Ja.
Die Droge, die
ein
nicht
Wittener Neurochirurg namens Flipster nennt er sich, und der hat einen Song Kein schöner Land, wo er das schöne Ruhrgebiet besingt.
Das haben wir nie gedacht. Wir sind das Ruhrgebiet.
Ja, ja, nächstes Mal mache ich das.
Wolle, alles klar. Ja, okay, stark, klar. Das werde ich mir alles reinzimmern und dabei an dich denken, wenn ich wieder weinende Menschen in ihrer Delbert-Faszie behandle. Und damit du mir mal sagst, was es noch für Behandlungs- und Kettenmöglichkeiten gibt, erzähl mir doch mal in unserer Abschlussfrage eine Kette vom Beckenboden. Ich denke an meinen Mr. Zahnarzt mit den Klumpfüßen, Beckenboden zum Fuß.
Der Klumpfuß vom zerbrochenen Krug. Also Beckenboden, Beckenboden, Delbit-Faszie, Füße, Knie. Es könnte sein, dass ich den Joker schon mal versucht habe, aber bekanntermaßen, wenn die Blase verrückt spielt, beziehungsweise um die Kontinenz zu wahren, brauchen wir nicht nur den Beckenboden, wir unterstützen das ja auch gerne noch mit anderen Muskeln und dazu brauchen wir auch die Adduktoren häufig. Wenn man so auf Dixie-Klos guckt, da sieht man ja immer so dieses Bild drauf, dieses Symbol, dass die Menschen mit überkreuzten Knien stehen. Ne? Das ist ja so ein Klischee. Okay. Ne? Ja. Die Leute wackeln so hin und her und überkreuzen die Beine und so, weil sie dringend auf Klo müssen. Es hat sich auch nachweisen lassen, dass die Adduktorenspannung dann auch steigt. Bei so Thematiken wie Inkontinenz oder wenn man den Beckenboden anspannt, steigt die Spannung in den Adduktoren und so weiter. Dadurch haben wir dann halt so die Adduktoren, die ultra fest sind und die Beine gehen dann so in Richtung X-Beine dadurch. Und dann haben wir halt eine Beinfehlstellung, von mir aus auch einseits, aber auch gerne beidseits. Und durch diesen Valgusstress X-Beine bekommen wir halt dementsprechend auch weiter unten Problemchen. Und da könnten wir so Knick, Senk, Spreiz, Platt, Klump Probleme kriegen. Mechanische, neurologisch gekoppelte Kette vom Beckenboden zu den Füßen.
Ist okay, krass. Ist okay. Ich glaube, so in der Richtung waren wir schon mal unterwegs, aber das nehmen wir.
Damit sich das die Hörerinnen und Hörer hinter die Ohren schreiben.
Ja, richtig. Guckt da auch mal hin. Und dann auch mal den Alcoxschen Kanal reinzimmern.
Ja.
In diesem Sinne, ich wünsche frohes Schaffen und eine gute Woche, Klaas. Wir hören uns demnächst wieder. In diesem Sinne.
Viel Spaß, wenn ihr euch wieder an den Beckenboden austobt, nach dem Hören der Folge. An eurem eigenen oder an fremden Beckenboden.